Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir haben heute das Thema mit dem Titel »Wie kostbar ist dir der Glaube?« Gestern waren wir unterwegs auf dem Berg und dann haben wir uns unterhalten, Reinhold und ich, wozu eigentlich haben wir die Verkündigung? Ist es nur, um mehr zu wissen? Ja. Aber nur? Nein. Wenn das Wort nicht Geist und Leben ist, dann bläht uns das nur auf und produziert erst recht die Streitsucht und die Rechthaberei. Wer weiß besser, wer weiß mehr, wenn das nicht lebensverändernd ist. Das Wort Gottes muss für uns, für unseren Alltag, für unser Leben etwas bedeuten. Wir werden heute eine Botschaft hören von Reinhold, die genau in diese Richtung geht. Und da haben wir auch uns unterhalten, für wen verkündigen wir überhaupt? Und da haben wir hier zwei Folien, die würde ich kurz vorstellen und nachher würde ich dann Reinhold bitten, uns die Botschaft zu geben. Die Botschaft ist jetzt so aufgegliedert, der Glaube, woher kommt er? Die Bedeutung des Glaubens, die Bedeutung des Gehorsams, die Kraft zum Leben, menschliche Erkenntnis, göttliche Erkenntnis und Konsequenz. Zunächst die Einleitung. Das Wort verkündigen wir eigentlich Menschen, die in zwei Gruppen eingeteilt werden können. Die erste Gruppe, das sind diejenigen, die von Gott berufene und auserwählte Menschen sind, die die Wahrheit aus dem Wort Gottes noch nicht gehört haben. Die zweite Gruppe fängt auch so an, die von Gott berufen und auserwählt sind. Die dritte Gruppe fängt auch so an, die von Gott berufen und auserwählt sind. Aber da ist ein weiterer Zusatz. Und was ist mit den Menschen, die nicht berufen und auserwählt sind? Das ist ja immer nachher am Ende von diesen drei Gruppen. Und wir wissen alle, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, dass die Menschen, die von Gott berufen und auserwählt sind, stehen schon vor der Erschaffung der Welt fest. Und die kennt Gott. Warum? Weil er sie selber berufen und auserwählt hat. Und es sind wenige, sagt uns die Schrift. Das soll man nicht vertiefen. Die meisten sind nicht auserwählt. Die wenigen sind auserwählt. Aber nachdem wir nicht wissen, wer berufen und auserwählt ist und wer nicht, verkündigen wir den Menschen einfach das Wort Gottes aus seinem Wort, aus dem vollkommenen Wort, was wir in unseren Händen haben. Also die erste Gruppe von Gott berufen und auserwählte Menschen, die allerdings die Wahrheit aus dem Wort Gottes noch nicht gehört haben. Sie sind noch nicht Gotteskinder. Das ist eine Gruppe. Meistens treffen wir diese Gruppe in der Gemeinde hier in unseren Räumen nicht an. Warum? Wir sind hier die Gemeinschaft der Gläubigen. Es kann sein, dass jemand die Tür aufmacht, ein Ungläubiger, und kommt rein. Dann gehört er zu dieser Gruppe. Aber die Regel ist es nicht. Aber wir übertragen diese Botschaft auch ins Internet und diese Botschaft wird veröffentlicht und dann werden viele lesen oder hören, was die Botschaft beinhaltet, das Wort Gottes hören. Und da kann sein, dass Menschen, die berufen und auserwählt sind, aber noch nicht diese Wahrheit gehört haben, das Wort Gottes, die Summe des Wortes Gottes. Und diese Gruppe ist sehr wichtig für Gott, dass wir sein Wort ihnen mitteilen. Die zweite Gruppe ist von Gott berufene und auserwählte Menschen, die aus dem Wort Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes wiedergeboren sind, aber noch unmündig sind und fleischlich sind und die noch von ihrer alten Natur bestimmt werden. Diese Gruppe könnten wir vielleicht in unserer Gemeinde auch antreffen. Hoffen wir nicht. Aber wenn einer neu im Glauben ist, dann ist noch unmündig. Wenn einer lange schon im Glauben ist, aber fleischlich lebt, bleibt unmündig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch diese Gruppe in unserem Visier, in unserem Fokus haben, dass wir sie in die Mündigkeit bringen. Die sind Gottes Kinder, aber sind noch unmündig. Sie leben nach ihrer alten Natur. Ihre Sinne sind noch nicht erneuert. Dann haben wir die dritte Gruppe. Und da hoffen wir, dass die meisten in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen dazu gehören, von Gott berufene und auserwählte Menschen, die aus dem Wort Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes wiedergeboren und mündig sind, sowie im Geist wandeln. Jetzt könnte man sagen, ja, die sind Erwachsene, die sind Mündige, das sind geistliche Menschen. Ja, wozu brauchen sie das Wort Gottes denn? Doch, warum? Mit ihnen wollen wir Gemeinschaft haben und uns gegenseitig trösten, ermutigen und uns ermahnen. Kurz gesagt, aufeinander Acht haben und zu Liebe anreizen. Wir wissen, dass unsere Aufgabe aller, die zu den Kindern Gottes zählen, dass wir jeden Tag unser Kreuz auf uns nehmen, uns selbst verleugnen und unserem Herrn nachfolgen. Das heißt, wir haben jeden Tag, jeder von uns seine Herausforderung. Und wir brauchen einander. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, aber auch einander. Weil wir Glieder im Leib Christi sind und jeder ist auch auf den anderen angewiesen. Und alle miteinander auf das Haupt, der Herr Jesus Christus, angewiesen. Wir haben eine schöne Grafik von Reinhold, hat gestern vorbereitet. Alle Menschen, wahre Gläubige. Wir wissen an vielen, vielen Stellen, auch der Herr Jesus Christus sagt, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Wir wissen auch, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Wir kennen das aus der Offenbarung, die 7 Sendschreiben, kleine Herde. Und jetzt könnte man fragen, was ist mit denen, die nicht berufen und auserwählt sind? Sie hören die Botschaft jetzt, vielleicht live, vielleicht auch später, aber auch in unseren Lebenswelten, am Arbeitsplatz, beim Sport, bei einem Treffen. Was ist mit denen? Die wollen das Wort Gottes nicht hören. Und es wird auch nichts bewirken, weil der Glaube ein Gnadengeschenk Gottes ist. Wir wissen nicht, wer auserwählt ist. Deshalb, wie der Seemann, wir streuen den Samen aus. Aber wenn die Menschen nicht von Gott berufen und auserwählt sind, wird nichts bringen. Und wir können die Menschen nicht mit Überzeugung in das Reich Gottes transformieren, ziehen. Das können wir nicht. Das macht Gott. Deshalb hat auch unser Herr Jesus Christus, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir müssen nur treu sein und das Wort verkündigen, in der Wahrheit, in der Summe, nicht halb, nicht verwässern, nicht hinzufügen, nichts wegnehmen. So bitte ich jetzt Reinhold, dass er uns die Botschaft bringt. Lass uns den Reinhold auch begrüßen.
Flori, hast du einen Ton von mir? Bravo. Gibst du mir die Fernbedienung? Danke. Und das Mikro ausschalten, bitte. Adnan, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Einleitung. Das ist sozusagen eine Steilvorlage jetzt für unsere Botschaft miteinander. Bevor wir starten, ein herrliches Wort noch aus dem Hebräerbrief. Er schreibt hier im Hebräer Kapitel 10, ab Vers 23. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Festhalten, halte fest. Zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu. Die Frage ist, bist du und ich, sind wir treu? Gott ist treu. Und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, höre, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Danke, Adnan. Ja, wie kostbar ist dir der Glaube? Das ist das Thema heute. Dann fragen wir uns, der Glaube, woher kommt er? Können wir irgendwie das selber entwickeln? Können wir den Glauben irgendwo ausgraben? Woher kommt der Glaube? Wir alle haben den Glauben von Gott als Gnadengeschenk erhalten. Es ist ein Gnadengeschenk von Gott. Darum sagt der Adnan, wir reden von den Gruppen, die von Gott berufen und auserwählt sind. Weil nur denen gibt Gott dieses Gnadengeschenk. Der Glaube ist ein Gnadengeschenk Gottes, das du als Startpaket bekommst. Was du mit dem Glauben magst und wie sich der entwickeln kann oder nicht, das ist Gegenstand unserer Botschaft. Aber ganz generell, wenn du von Gott berufen und auserwählt bist, wenn du vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens von Gott eingetragen bist, dann wird Gott dafür sorgen, dass du die Wahrheit aus seinem Wort hörst und dann wird er dir das Gnadengeschenk des Glaubens überreichen. So ist die Wahrheit, Geschwister. Alles andere ist menschliches Hirngespinst. Das ist die Wahrheit, so sagt es uns Gott. Und ich möchte es auch gleich hinterlegen mit der entsprechenden Schriftstelle. Wenn wir hier sagen, wir alle, dann sind natürlich nur die wahren Gläubigen gemeint, diejenigen, die von Gott berufen und auserwählt sind. Wenn ich hier sage, wir alle haben den Glauben von Gott als Gnadengeschenk, dann müssen wir das einschränken. Denen schreibt der Apostel Petrus hier Folgendes. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1. Simon Petrus, schau nicht, großer Apostel und Prophet, Überapostel, nein, Simon Petrus, Knecht. Das ist das Erste, was er sagt. Ich bin ein Knecht. Sein Knecht und euer Mitknecht. Und Apostel Jesu Christi. Erst kommt der Knecht und dann die Sendung. Ich bin sein Knecht und er hat mir einen Auftrag gegeben. Was hast du für einen Auftrag? Licht zu sein in deiner Lebenswelt. Licht zu sein. Ihr seid jetzt das Licht dieser Welt. Das ist dein Auftrag und meiner. Der Petrus schreibt denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, nicht hervorgehampelt, nicht entwickelt in sich, empfangen haben, als Geschenk, Hände aufgehalten, empfangen. Gnadengeschenk, Paket von Gott. Danke Gott. Durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Also, wir fassen zusammen, der Glaube ist ein Gnadengeschenk von Gott. Hast du es empfangen oder hast du es nicht empfangen? Der Glaube kommt von Gott. Apostelgeschichte 13, 48, das ist so eine schöne Stelle, an die ich mich so gerne erinnere. Da sagt der Petrus oder der Paulus, ich bin jetzt nicht ganz sicher, Paulus wahrscheinlich, als dass die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und jetzt hör genau zu. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Von wem? Von Gott. Von Gott. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Du kannst jemanden anpredigen, bis der Arzt kommt. Wenn der von Gott nicht zum ewigen Leben bestimmt ist, wirst du immer nur im Streit mit dem liegen. Er wird dich widerlegen wollen, er wird naturwissenschaftliche Argumente auffahren, er wird dir Widerstand leisten, er wird dich ad absurdum führen, er wird dich verleumden, er wird sich lächerlich machen über dich. Hör auf, schmeiß doch die Perlen nicht vor die... Sorry. Entschuldige, Francesca. Ich habe gerade kein anderes Wort. Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Römer 10, 7, das muss ganz klar sein. Der Glaube kommt nicht aus den Wunderzeichen. Der Glaube kommt nicht aus irgendwelchen Veranstaltungen, Unterhaltungsprogrammen, Stories, die wir erzählen, sondern der Glaube, woher kommt der Glaube, woher? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, Römer 10, 17. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi, durch die ganze Schrift hindurch sehen wir, dass Zeichen und Wunder Menschen nicht zum Glauben geführt haben. Und Geschwister, das Einzige, was der Heilige Geist mit dieser Welt anstellt, ist nicht, dass er ihnen Zeichen und Wunder bietet, dass sie sich überzeugen lassen in ihrem Brain, dass das doch eine gute Sache sein könnte. Dann sprechen wir halt eine Formel und dann ist die Sache erledigt. Und dann habe ich den ganzen Segen Gottes. Nein, es ist eine Irreführung, sondern der Glaube, er kommt nur aus dem Wort Gottes. Und das einzige Werk, das der Heilige Geist an dieser Welt tut, das einzige Werk, nicht Wunderzeichen zeigen, von Sünde überführen. Der Heilige Geist hat nur ein Werk in der Welt. Bei uns hat er viele Werke in der Gemeinde. In der Welt hat er nur eines, sie zu überführen von ihrer Sünde. Von ihrer Gottlosigkeit. Er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes an der Welt. Mehr tut der Heilige Geist an der Welt nicht. Alles andere ist Illusion. Die Bedeutung des Glaubens. Der Herr Jesus gibt dazu eine umfassende Verheißung. Johannes 7, 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf, rief und sprach, du musst dir vorstellen, es ist ein Riesenfest. Jesus steht auf und schreit und rief. Was für eine Provokation für die Pharisäer. Der Nazarener steht auf und brüllt hier was. Ist der verrückt geworden oder was? Und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Strömen aus deinem Leib an deinem Arbeitsplatz, Ströme lebendigen Wassers, fließt der Heilige Geist durch dich, überführt der Heilige Geist die Menschen in deinen Lebenswäldern von ihrer Sünde. Die Sünde, sagt der Herr Jesus, dass sie nicht an mich glauben. Ist es dein Werk? Ist es dein Licht, das du leuchten lässt? Fallen die Menschen auf die Knie vor dem heiligen Gott, der durch dich sichtbar wird? In deiner Erscheinung, in deinem Reden, in deinem Handeln, in deinem Konsequenzsein? Überführt der Heilige Geist durch dich die Menschen in deinen Lebenswelten von der Sünde nicht an den Herrn Jesus Christus zu glauben? Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Hier steht nicht, dies sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, auf den der große Prophet oder Apostel die Hände legt. Nein, das steht hier nicht. Aber warum praktizieren wir das und warum akzeptieren wir das eigentlich? Weil hier steht nämlich ganz was anderes. Das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glaubten. Nicht die unter die Hände des großen Apostels aus Amerika kommen, die an ihn glaubten, die an ihn glaubten, die empfangen ihn. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das Wort Gottes sagt, dass wir den Heiligen Geist aus Glauben empfangen. Wir empfangen den Heiligen Geist aus Glauben. Wir waren selber in die Irre geleitet. Wir alle, die meisten von uns, ich am allermeisten in die Irre geleitet, dass wir nach der neuen Geburt, nach der Wiedergeburt, wo wir aus dem Geist Gottes, dem Wort Gottes geboren sind, wir scheinbar einen zweiten Segen brauchen. Jemand muss uns die Hände auflegen, für uns beten, dass wir die Fülle des Geistes empfangen. Eine Irrlehre hoch drei. Werde ich gleich auflösen. Ich werde es gleich auflösen, warum das eine Irrlehre ist. Du empfängst ein für alle Mal den Heiligen Geist. Du empfängst ein für alle Mal den Glauben als Gnadenpaket von Gott. Und jetzt liegt es an dir, was du da damit machst. Wirst du den Glauben entwickeln? Wirst du voll glaubend sein? Wirst du dem Heiligen Geist Freiraum geben? Wirst du dein Fleisch jeden Tag ans Kreuz bringen, indem du dich selber verleugnest? Wirst du dem Heiligen Geist Raum geben, dass er dich in Fülle erfüllen kann und du im Geist wandelst? Dann wirst du voller Glauben sein. Voller Glauben. Weil das geht Hand in Hand. Das eine bedingt das andere. Wir empfangen den Heiligen Geist aus Glauben und sonst durch gar nichts. Galater 3,2, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Da sehen wir es wieder. Der Heilige Geist wird empfangen, wenn das Glaubensgut verkündigt wird. Was ist das Glaubensgut? Das vollkommene Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, das Geist und Leben ist. Durch die Verkündigung dieses Wortes, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, wird der Geist empfangen. Unbemerkt. Unbemerkt. Du merkst es nicht. Du musst nicht umfallen und plappern irgendwas. In Zungen plappern. Jetzt ist der Beweis da. Du bist umgefallen, plapperst in Zungen. Jetzt hast du den Geist. Sagt uns die Schrift nicht. Wir praktiziert, aber sagt uns die Schrift nicht. An keinster Weise. Ja, ist ja klar, dann sind wir wieder abhängig von der Priesterkaste, die die Hände auflegen muss und dich umschmeißen muss. Weil jetzt bist du abhängig. Aber hier wirst du unabhängig. Alleine durch die Predigt vom Glauben, alleine durch das Wort Gottes empfängst du den Geist. Das ist alles. Wenn du was anderes findest in der Schrift, sag es am Adnan und mir, dann korrigieren wir diese Botschaft von heute. Das Wort sagt auch, dass wir den Herrn Jesus im Glauben empfangen haben. Kolosser 2,6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Wir haben den Herrn im Glauben empfangen und auch den Geist. Geschwister, konzentrier dich noch mal, fass noch mal zusammen. Du hast den Herrn im Glauben empfangen und mit dem Herrn den Geist. Unsichtbar, niemand hat was bemerkt. Vielleicht du nicht einmal. Du hast es vielleicht gar nicht bemerkt. Weil der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Dein Fleisch wird es nicht wahrnehmen. Es vernimmt nichts vom Geist Gottes. Anderes Fleisch wird es nur dadurch wahrnehmen, dass dir an dir eine Veränderung feststand. Jetzt beginnt ein Prozess. Du bist als Kind Gottes von Neuem geboren. Und jetzt entwickelt das Wort und der Geist dich zum Ebenbild des Herrn Jesus Christus. Du wirst dem Herrn immer ähnlicher. Du wirst ein edles Kind Gottes. Immer edler in deinem Charakter. Immer edler in deinem Denken, Reden und Handeln. Immer mehr so wie der Herr Jesus. Römer 8,9, ihr aber seid nicht im Fleisch, also in der alten sündigen Natur, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Geschwister, sehen wir das hier? Hier spricht die Schrift überhaupt nicht von einer Trinität. Die Schrift sagt hier eindeutig, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und dann sagt die, wie selbstverständlich, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hier steht nicht, wer Gott den Heiligen Geist nicht empfangen hat. Das steht hier nicht. Hier steht, Wer Christi Geist nicht hat, die Heilige Schrift sagt uns von vorne bis hinten, es geht um den Geist des Vaters, es geht um den Geist des Sohnes. Die Schrift sagt uns an keiner Stelle, dass es um Gott, den Heiligen Geist geht. Die Schrift sagt uns an keiner Stelle, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen. Das hat weder der Herr Jesus gemacht, noch die Apostel, keiner. Zeig uns eine Stelle, wo irgendwo jemand in der Schrift zum Heiligen Geist gebetet hat, was heute gang und gäbe ist in den Showveranstaltungen. Zeig uns eine Stelle. Keine. Du wirst keine finden. Wir haben geforscht und geforscht und geforscht. Der Geist, Christi Geist. Wer Christi Geist nicht hat, wenn Christus nicht in dir lebt, nicht Gott, der Heilige Geist. Gott lebt in dir, aber durch den Geist Christi. Christus lebt in dir. Der Vater lebt in dir. Durch seinen Geist. Verstehen wir, wenn ich den Adnan anrufe, von mir in Au nach Grafing, übers Festnetz, dann habe ich eine Leitung, eine Festnetzleitung. Ich habe einen Hörer, er hat einen. So ist es. Wenn der Adnan jetzt der Vater Gott wäre und ich wäre sein Kind, dann ist der Heilige Geist die Verbindung. Das ist der Geist Gottes. Er verbindet uns beide über diese Leitung. Der Heilige Geist ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, die Gemeinschaft mit Gott, dem Sohn und die Gemeinschaft untereinander. Der Heilige Geist ist uns nicht gegeben, dass wir ihn anbeten. Er wird uns immer in die Anbetung zum Vater führen, Geschwister. Alles andere ist Humbug. Wie? Indem wir Gott und seinem Wort glauben. Es geht immer wieder um eines, um das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Und wenn du die Bibel aufschlägst und der Heilige Geist in dir ist, dann ist das Wort Geist und Leben. Es ist Geist und Leben. Es wird dir die Kraft zum Leben geben. Es wird dir Leitung und Führung geben. Es wird dir Trost geben. Indem wir Gott und seinem Wort glauben, das heißt rückhaltlos vertrauen. Wir glauben dran, was Gott sagt, das hält er ganz bestimmt ein. Du kannst dich zu 1000% auf das Wort Gottes verlassen. Es wird eintreten. Dann hat der Heilige Geist die Freiheit, in uns und durch uns zu wirken. Wir haben jetzt die Zeit nicht, aber wenn du wissen möchtest, wie wirst du voll Geistes, dann lies Epheser 4 und vor allen Dingen 5. Da sagt uns der Apostel, der Paulus sagt ganz klar, werdet voll Geistes. Das ist dein Auftrag, das ist deine Verantwortung. Er sagt uns auch wie. Hör auf zu lügen, zu betrügen, zu sündigen, zu huren. Hör auf im Fleisch zu leben, beginne im Geist zu wandeln. Dann wirst du voll Geistes. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Verantwortung, ob du voll Geistes bist oder ob du dahin siehst. Gerade noch so am Minimum. Dann hat der Heilige Geist die Freiheit, in uns und durch uns zu wirken. Und das ist, was der Adnan vorhin gesagt hat, die dritte Gruppe. In die Mündigkeit gekommen. Zur vollen Größe Christi herangereift. Die Bedeutung des Glaubens. Wer voll Glaubens ist, ist auch voll Heiligen Geistes. Das ist mir in der Vorbereitung zu dieser Botschaft erst richtig bewusst worden. Das habe ich vorher so konsequent noch nie gesehen. Das ist erstaunlich, was uns hier die Schrift sagt. Apostelgeschichte 6,5. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Der Stephanus, der war jetzt kein Apostel, der war ein Diakon, der an den Tischen gedient hat. Und er war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Das gibt dir und mir Hoffnung. Dir ist Jesus nicht im Schlafzimmer erschienen, mir auch nicht. Mir auch nicht. Aber ich kann wie Stephanus ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes sein. Wie? Ja, gute Frage, das schauen wir uns gleich an. Und umgekehrt. Voll Glauben heißt automatisch voll Geistes. Voll Geistes heißt automatisch voll Glaubens. Das ist, bedingt sich gegeneinander. Apostelgeschichte 11,24, den er, Barnabas habe ich jetzt eingefügt, den er Barnabas, war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Sehen wir das? Beim Stephanus heißt es voll Glaubens und Heiligen Geistes. Beim Barnabas heißt es voll Heiligen Geistes und Glaubens. Sehen wir das? Wie das ineinander geht? Dass das eine das andere bedingt? Johannes 3, 34, und jetzt kommt ganz was Wichtiges. Gegenüber der weit verbreiteten Meinung, dass wir einen zweiten Segen brauchen, Wiedergeburt aus dem Geist und dann die Erfüllung und Salbung zum Dienst mit dem Heiligen Geist. Das möchte ich jetzt mit einem Vers vollkommen ad absurdum führen. Johannes 3, 34, Jesus Christus, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Verstehen wir? Er gibt uns nicht ein Drittel bei der Wiedergeburt und weitere zwei Drittel dann bei der zweiten Erfahrung, bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Gott gibt den Geist nicht nach Maß, er gibt dir das ganze Paket. Du bekommst in einem Paket, da ist alles drin. Da ist der Glaube drin in dem Paket. Und wenn du dann oben den Deckel wegmachst, wenn du den Glauben ausgepackt hast, dann ist der Deckel drin, dann tust du den Deckel weg und dann ist unten der Heilige Geist drin. In einem Paket ist beides drin. Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Er gibt auch den Glauben nicht nach Maß. Sven, du hast das gleiche Paket bekommen wie ich, das war gleich groß, gleich schwer. Ich habe kein anderes. Und der Adnan auch nicht. Und der Grigor und der Noah auch nicht. Die haben alles gleiche Paket bekommen. Oder war dein Paket größer, Noah? Auch nicht, gell? War es gleich? Ungefähr 35 cm breit und so 15 hoch. Das gleiche Paket, Sven, hast du bekommen. Fazit, wer voll Glaubens ist, ist auch voll Heiligen Geistes und so umgekehrt. Jetzt kommen wir zur Bedeutung des Gehorsams. Jetzt wird es schon immer dünner. Petrus sagte vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 5, 29, Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Es geht um Gehorsam. Es geht um Gehorsam. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wem gibt Gott den Heiligen Geist? Denen, die ihm gehorchen. Denen, die ihm gehorchen. Wie kann Gott wissen, ob du ihm gehorchen wirst? Ja, weil er ohne Zeit und Raum die Zukunft schon kennt. Er weiß schon, ob du gehorsam sein wirst. Der Gehorsam ist der Beweis des Glaubens. Wenn du sagst, ich glaube an Gott, ich liebe Jesus und ich liebe den Vater, ja, dann muss man sagen, okay, und was bedeutet das? Ja, weiß ich nicht, aber ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ja und? Was bedeutet das? Kannst du dich erinnern, Michael, wo du deine erste Liebe kennengelernt hast? Hat sich das in irgendwie ausgedrückt in deiner Lebensweise, diese Liebe zu der ersten Liebe? Ich denke schon, das hat Prioritäten gesetzt in deinem Terminkalender, nehme ich jetzt mal an. Schaki, bei dir auch, glaube ich. Der Herr Jesus sagt, das habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Der Herr Jesus möchte. Wisst ihr, Geschwister, die Schrift sagt, dass wir die Liebe Christi erkennen sollen, die alle Erkenntnis übertrifft. Die Ewigkeit wird nicht ausreichen, um die Liebe des Christus zu erkennen. Der Gehorsam ist der Beweis des Glaubens. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote, so wie ich meinen Vater liebe und seine Gebote halte. Wer mich liebt, hält meine Gebote, so wie ich den Vater liebe und seine Gebote halte. Wenn du sagst, du liebst Jesus, dann bist du ein Lügner, wenn du nicht nach seinem Wort lebst. Dann bist du ein Lügner, ein Heuchler. Der Gehorsam ist der Beweis des Glaubens. Glaube ich an den Sohn Gottes, dann werde ich ihm gehorchen, und gehorche ich ihm, so wird mein Geist mich erfüllen und mich leiten. Wenn du voll Geistes werden willst, gehorche Gott durch sein Wort. Die Bedeutung des Gehorsams. Ein anderes Wort für Gehorsam, ich möchte uns helfen, dass wir es noch besser verstehen. Ein anderes Wort für Gehorsam ist Selbstverleugnung. Das hier schließt uns so vieles auf. Nehmt auf euch mein Joch. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst täglich. Was heißt es? Du tust nicht, was du möchtest, sondern was der Herr möchte. Das ist die Selbstverleugnung. Das ist der Gehorsam. Das ist der Glaube. Und das ist der Geist. Und da schließt sich der Kreis. Ich verleugne meine eigenen Wünsche und Ziele und unterstelle mich dem Willen Gottes. Er hat dich erkauft mit dem Blut seines Sohnes. Du gehörst ihm, du lebst nicht mehr für dich. Er hat einen Anspruch an dich. Warum? Aus zwei Gründen. Er hat dich geschaffen und er hat dich erlöst. Du verleugnest deine eigenen Ziele und Wünsche und unterstellst dich dem Willen Gottes und seinen Zielen. Gott, was hast du heute für mich vorbereitet, dass ich darin wandeln soll? Haben wir das gut verstanden? Ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für Gott. Ich bin mit Christus gestorben. Meine alte sündige Natur habe ich mit Christus am Kreuz in den Tod gegeben und habe von Gott neues Leben empfangen. Verstehen wir, Geschwister, immer wieder das Gleiche. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Wenn du deine alte Natur nicht ans Kreuz gebracht hast, kann nichts Neues entstehen. Das Alte muss sterben. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Warst du am Kreuz mit deiner alten Natur? Römer 6,6 möchte ich auch gleich wieder mit einer Schriftstelle hinterlegen. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Mir hat einmal jemand, ein Bruder, ein lieber Bruder, nach einer Predigt, nicht hier, woanders, zu mir gekommen und sagt: Wie kannst du das sagen, dass wir gestorben sind? Wo steht das? Ja, da musste ich gar nicht lang nachdenken, sage ich: Aus der Bibel, geh her. Römer 6,6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Alle Gläubigen werden von Gott als gestorben mit Christus angesehen. Gott schaut nicht mehr auf deine alte sündige Natur. Er schaut dich an durch Christus, der am Thron Gottes für dich und mich eintritt. Durch den Christus, durch seine Gerechtigkeit, sieht er dich an und sieht dich gerecht. Wunderbar gemacht. Das Kreuz führt zum Heiligen Geist und der Heilige Geist führt zum Kreuz. Der Heilige Geist wird die Menschen dieser Welt zum Kreuz führen. Oder sie werden sich umdrehen und laufen, dass die Socken dampfen. Das Kreuz führt zum Heiligen Geist. Ohne Kreuz kein Heiliger Geist. Ohne Kreuz keine Wiedergeburt. Ohne Kreuz nicht die Natur Gottes. Und der Heilige Geist führt zum Kreuz. Wenn das, was du erlebst irgendwo, nicht zum Kreuz führt, ist es nicht von Gott, hat nicht der wahre Heilige Geist gewirkt. Der Heilige Geist führt Ungläubige immer zum Kreuz. Immer zum Kreuz. Nicht zu Wundern, zu Zeichen, zu Geplapper, zum Kreuz. Zum Kreuz. Zum Kreuz. Kraft zum Leben. 1. Petrus 1,3. Und da darfst du jetzt wirklich froh sein. Denn dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Sozusagen hat Gott uns seine Herrlichkeit in seinem Sohn, durch seinen Geist in uns hineingelegt. Wir sind jetzt ihm ähnlich. Wir sehen hier, dass wir von Gott schon alles bekommen haben, was wir unser Leben brauchen. Weil, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben geschenkt hat. Gottseligkeit ist so ein bisschen, hat so ein bisschen einen angestaubten Charakter. Gottseligkeit. Was bedeutet Gottseligkeit? Das bedeutet, du bist selig in Gott. Die Seligpreisungen von Jesus, gell, bei der Bergpredigt. Selig ist wer und so weiter. Du bist selig in Gott. Du hast von ihm neues Leben empfangen. Du hast mit ihm Gemeinschaft. Gottseligkeit heißt, du lebst mit Gott und bist selig. Jetzt ist die Frage, was ist nun der Wille Gottes für unser Leben? Wie stellt sich denn Gott unser Leben vor, für das er uns schon alles geschenkt hat? Möchte Gott, dass wir ein möglichst gesegnetes Leben haben? So wie wir es uns durch unsere natürliche, allzu menschliche Prägung, durch die Begierden dieser Welt erhoffen? Ist es das, was Gott uns geben möchte? Dass wir das doppelte Einkommen haben in der Firma? Dass wir die bessere Position haben? Das dickere Auto, das größere Haus? Ist das, was Gott uns geben möchte? Im Alten Testament war das so. Aber gilt der alte Bund für uns? Nein, wir haben einen neuen Bund. Was ist im neuen Bund die Verheißung? Er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen in den Himmelswelten. Ach, dort ist unser Schatz. Im Himmel ist dein Schatz. Warum? Weil Gott ganz genau weiß, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wirf deinen Schatz über den Zaun und dein Herz wird ihm folgen. Glaubst du das? Wenn unser Schatz im Himmel ist, dann werden wir auf den Himmel ausgerichtet sein. Wenn unser Schatz auf Erden ist, das weiß doch Gott ganz genau, dann wird unser Herz auf diese Welt ausgerichtet sein. Also sagt Gott, nein, dein Schatz ist bei mir. Orientiere dich an dem. Lass dir zeigen den herrlichen Schatz, den ich für dich vorbereitet habe. Jetzt kommt die menschliche Erkenntnis, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Bist du noch fit? Halte dich mental jetzt topfit. Das ist jetzt wichtig. Tu mal den Kopf ein bisschen schütteln, vielleicht. Es gibt eine menschliche Erkenntnis. Denke einmal über die Menschen, die du kennst, kurz nach. Was macht diese Menschen glücklich? Was beobachtest du? Was habe ich beobachtet? Kennst du jemanden, der am Ende seines Lebens gesagt hat, dass er wünschte, dass er noch mehr gearbeitet, noch mehr zusammengerafft und angehäuft hätte? Kennst du da jemanden? Ich nicht. Ich nicht. Du kennst ja von mir diese Phrase, der Leichenwagen hat keinen Anhänger. Was schuftet und machst du? Kannst du doch nichts mitnehmen. Oder hast du schon mal einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen irgendwo? Nein, in aller Regel sagen sie, dass sie mehr Leben hätten sollen. Wenn es zu Ende geht, dann sagen die Menschen, Mensch, hätte doch mehr Eis gelutscht und mehr gelebt. Anstatt immer nur geschuftet. Was meinen Sie damit? Sie meinen und wünschen, dass Sie nicht dafür, was nicht wirklich wertvoll ist, nämlich den Mammon, dass nicht das geopfert hätten, was viel wertvoller ist, nämlich die Familie, die Beziehung, die Gesundheit, soweit die menschliche Erkenntnis. Das ist, was Menschen am Ende ihres Lebens erkennen. Und jetzt kommt die göttliche Erkenntnis. Wie wird nun dieser Mensch, über den wir gerade reden, den wir am Ende seines Lebens darüber gehört haben, was seine Einsicht und Erkenntnis ist, was wird er sagen, wenn er aus diesem Leben abscheidet, wenn er dieses Fahrgestell hier verlässt? Was wird er sagen? Für ihn ergeben sich ja jetzt noch ganz andere Dimensionen falscher Lebensweisen. Ewige Dimensionen. Das andere war 80, 90 Jahre Dimension. Jetzt geht es um ewige Dimensionen. Was wird er jetzt sagen? Was wird er jetzt denken? Entweder er geht direkt an den Ort der Qual im Totenreich, in den Hades, wo er auf qualvollste Weise auf die Auferstehung zum Gericht warten muss. um auf ewig in die Verdammnis das ewige Feuer zu geben. Reinhold, wo hast du das her? Ja, aus Lukas 16, 23. Wir wissen alles über den Hades, über das ewige Feuer, wissen wir vom Herrn Jesus persönlich. Nur er hat uns das Geheimnis offenbart. Da steht, Jesus sagt hier in diesem Gleichnis, und als er im Hades seine Augen aufschlug, der Reiche, als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Er war in Qualen. Wir verstehen, wo sind die Toten heute? Haben wir eine eigene Botschaft, schauen nach. Aber ganz kurz, Jesus ist nach dem Tod am Kreuz in das Totenreich und hat dann die Toten im Hades auf der gegenüberliegenden Seite, wo der Abraham war mit Lazarus, die hat er mitgenommen. Das war das Paradies, bis Jesus Christus das endgültige Opfer vollbracht hat. Und jetzt hat er diese mit in den Himmel genommen. Jetzt ist das Paradies im Himmel. Damals war es auf der gegenüberliegenden Seite und dazwischen ein unüberbrückbarer Abgrund. Hier der Ort der Qual im Hades und hier das Paradies. Und das sieht der Reiche. Er schaut hinüber und sieht den Abraham und Lazarus in seinem Schoß, sieht ins Paradies. Jetzt ist das Paradies nicht mehr im Hades, das ist jetzt in den Himmel. Jesus hat die Gefangenen mit sich genommen. Lesen wir das im Korinther, Epheserbrief. Jetzt sind die erlösten Seelen, ist das Paradies im Himmel. Dort ist jetzt das Paradies. Aber im Hades ist der Ort der Qual. Und der Mensch, der muss sich überlegen, was ist jetzt, wenn ich abscheide? Komme ich an den Ort der Qual? Was ist die Alternative? In den Ort der Herrlichkeit. Aber, da gibt es ein Aber. Oder geht er direkt zum Herrn Jesus in den Himmel, weil dort ist das Paradies heute, muss aber Folgendes feststellen, dass er vom Herrn weder ein Lob noch einen Lohn für sein egoistisches Leben bekommt. Das ist die zweite Gruppe, die der Adnan bei der Einleitung besprochen hat, die zwar wiedergeboren ist, aber egoistisch, fleischlich, selbstbezogen lebt. Derjenige wird vom Herrn, wenn er überhaupt wirklich das Ziel erreicht, weder ein Lob noch einen Lohn bekommen, weil er immer nur fleischlich, unmündig und für sich gelebt hat. Also, ja, es geht um einen ewigen Lohn im Himmel. Klar, er kann froh sein, wenn er überhaupt dorthin kommen darf. Aber wie schmerzlich wird es für ihn trotzdem in Ewigkeit sein, dass er ohne Lohn dort sein wird. Erinnern wir uns im Lukas-Evangelium, wo der Herr sagt, hey, du warst über wenigem treu, ich werde dich über 5 Städte setzen. Du warst über wenigem treu, ich werde dich über 3 Städte setzen. Verstehen wir, dass der Herr uns, je nachdem wie wir treu waren, uns Lohn geben wird im tausendjährigen Reich und in der Ewigkeit? Willst du ohne Lohn in der Besenkammer die Ewigkeit verbringen? Bist du verrückt? Der steckt dich in den Sack und weg bist du. Erster Korinther 3, 15, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst wird gerettet, aber wie durchs Feuer. Wie schade, Geschwister, wenn wir die falschen Prioritäten gesetzt haben in diesem Leben, für die Ewigkeit. Offenbarung 22, 12, siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Konsequenz, wir kommen zum Schluss. Wir sollen also Teilhaber der göttlichen Natur werden. So werden wir, wie unser großes Vorbild, so wie der Erstgeborene aus dem Tode, nämlich unser Herr Jesus, so sollen wir werden. Jeden Tag mehr. Und dazu hilft uns das Wort, dazu hilft uns der Geist, dazu hilft uns die Gemeinschaft. Der Adnan hat es uns gesagt, weil wir bei den Mündigen aufeinander Acht haben und uns zur Liebe anreizen und uns in die Mündigkeit führen. Und dass wir dranbleiben. Warum? Weil wir Kinder Gottes sind. Weil wir auf ewig bei Gott sein werden. Und weil Gott ganz bestimmt keinen egoistischen, selbstgerechten, ewig jammernden, unzufriedenen, trotzigen Charakter ertragen will. Ganz bestimmt nicht, Geschwister. Und schon gar nicht auf ewig. Verstehst und akzeptierst du das? Wenn ja, dann lies hier mit uns weiter. 1. Petrus 1, 5. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Du musst fleißig sein. Und reicht in eurem Glauben die Tugend dort in der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Ist es nicht herrlich, dass der Petrus diese Aufzählung macht, beginnt mit dem Glauben und endet mit der Liebe, mit der Agape-Liebe? Ist es nicht herrlich? Wie weise ist Gottes Geist? Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Wenn dies zunimmt, hast du das wahrgenommen? Zunehmen. Nicht, dass du sagst, naja, ich bin jetzt seit 20 Jahren Christ, ich weiß schon alles. Was sollen die Jungs da mir Neues erzählen? Nimmst du zu, in deinem Wachstum, in deinem geistlichen, zunehmen. Hast du geistliches Wachstum? Ein Baum, wenn er nicht mehr wächst, ist er tot. Ein Baum, solange er gesund ist, wächst er. Wächst du noch oder bist du schon tot? Die geistliche Wirkungskette. Es beginnt beim Glauben, dann kommt die Tugend. Tugend, der hat vielleicht so ein Tugert, sagen wir im Bayerischen. Der hat vielleicht so ein Tugert, der. Die Tugend ist, wie dein Charakter sich ausdrückt. Aus dem Glauben kommt die Tugend, dann kommt die Erkenntnis, dann die Enthaltsamkeit, dann das Ausharren, dann die Gottseligkeit, die Bruderliebe und schau, die Liebe. Er beginnt mit dem Glauben und endet mit der Liebe. Weißt du, was im 1. Korinther 12 die größeren Gaben sind? Im 1. Korinther 13 sagt es uns. Nicht die Zeichengaben, prophetische Gabe und Zungenreden und Weissagen und Heilungen. Es strebt aber nach den größeren Gaben. Was sind die größeren Gaben? Er sagt es uns. Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind die größeren Gaben. Hast du es bemerkt? Ausharren. Warum? Weil Gott es so einrichtet, dass wir durch Leiden vollendet werden. Vollendet in unserem Charakter. Warum ist das nötig? Weil wir den Charakter mit in die Ewigkeit nehmen. Wenn du in Problemen steckst, wenn es Schwierigkeiten gibt in deinem Leben, dann darfst du gerne zu Gott beten oder dir von Geschwistern Trost und Ermutigung holen. Habe ich ausgeschaltet da. Aber bleib drunter. Verzage doch nicht. Vertraue auf den Herrn. Vertraue ihm, dass er es dir nur so lange auferlegen oder zulassen wird, bis du diese Prüfung bestanden hast. Ausharren. Um Gottes Willen bestehe diese Prüfung. Um Gottes Willen bestehe diese Prüfung. Hör auf zu jammern, hör auf zu klagen. Jemand hat gesagt, jetzt bin ich sauer auf Gott. Warum? Weil er nicht geliefert hat, was ich im Glauben verlangt habe. Weil du ihn liebst, ihm vertraust und weil er dir die Kraft geschenkt hat, dass du jetzt, gerade jetzt, ihm sogar für diese Prüfung, für diese Schwierigkeiten und Probleme danken kannst. Glaubst du, dass Gott dich ganz genau kennt? Glaubst du, dass Gott ganz genau weiß, dass dir der linke Zeh jetzt wehtut? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott in der Lage ist, die Probleme, die dich jetzt momentan gerade ein bisschen belasten, glaubst du, dass Gott in der Lage ist, das sofort wegzunehmen? Glaubst du das? Warum macht er es denn nicht? Weil Gott möchte, dass du die Prüfung bestehst. Gott möchte, dass du einen Wachstumsschritt machst, dass du geistliche Muskeln entwickelst, dass du zum vollkommenen Mann, zur vollkommenen Größe Christi heranreifst. Das ist gelebter Glaube und nur der bringt uns weiter. Amen. Amen. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern jetzt, die live dabei waren oder auch die später sich anschauen, die Konserve genießen. Wir wünschen euch einen guten Genuss bei dieser Ration aus dem Wort Gottes. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt darf ich den...
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.